Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans und alle, die das werden wollen, natürlich zu Entmanns Ecke, dem Hintergrund-Podcast bei Total beglückt in Zusammenhang mit Clubfans United. Von letzteren kommt mein sehr geschätzter heutiger Gast, Flo Zenger von Clubfans United. Hi Flo.
Servus.
Bekannt von Spielanalysen zur ersten Mannschaft, wo er besonders gerne Noten vergibt, aber natürlich auch aus der NZ und NN und als unser Experte fürs NLZ, und genau darum geht's heute wieder. Das sind mitunter ja wirklich meine Lieblingsfolgen. Ich glaube, ich habe es schon mal so gesagt, aber ich freue mich einfach immer wieder, wenn der Flo mit mir über das NLZ redet, weil A, interessieren mich die jungen Spieler brutal. Auf der anderen Seite bin ich halt so weit weg, dass ich kein Spiel gesehen habe. Ich schwöre Besserung. Ich möchte nächstes Jahr wirklich mal ein paar Spiele sehen. Zumindest ein Spiel von jeder Mannschaft wäre schon interessant. U21, U19, U17 stehen natürlich im Fokus heute. Die Saison ist bei allen vorbei. Was würdest du denn sagen, war das insgesamt ein erfolgreiches Jahr fürs NLZ?
Nicht wirklich, weil der Abstieg der U19 aus der Bundesliga natürlich über allem steht. Und die U19 hat ja so ein bisschen eine Scharnierfunktion zwischen NLZ und Herrenbereich. Und wenn man jetzt da ein Jahr, mindestens ein Jahr nicht in der obersten Liga spielt, ist es absolut schwierig, denselben Anspruch und dieselbe Qualität auch an Spielern zu holen. Andererseits, da werden wir nachher noch drüber reden, da hat es durchaus auch ein paar positive Aspekte. Aber das ist sicherlich so der größte Wermutstropfen der ganzen Saison. Ansonsten kann man sagen, also die U21 hat ja wirklich eine gute Saison gespielt. Die U17 hat eine absolut im Rahmen der Saison, im Rahmen der Möglichkeiten gespielt. Von daher etwas unterdurchschnittlich eben aufgrund des Abstiegs, aber jetzt kein Volldesaster.
Kann man auf jeden Fall zu U21 sagen, die ja mit zwei Trainern durch die Saison marschiert sind und in der kommenden Saison einen neuen Trainer haben werden. Da sind sie in der Regionalliga Bayern mit 55 Punkten, Platz 5, ein Punkt hinterm dritten Platz, also Spitzengruppe, 50-38 Tore, 15 Siege, 10 Unentschieden, 9 Niederlagen. Klingt alles nach ziemlich guten Quoten. Man muss da auch immer wiederholen, vor allem, weil bestimmt der ein oder andere sich das Aufstiegsspiel angeschaut hat von Wolfsburg und dem FC Bayern, wo sich ja Bayern durchgesetzt hat am Schluss. Da fällt halt schon auf, die Spieler sind einen Ticken älter und vor allem, sie haben halt auch jeweils ein bis drei alte Säcke mit drin. Vried mit Sicherheit der bekannteste, der da mitgewirkt hat. Gibt's halt beim Club nicht. Das ist ja wirklich eine U21 komplett und da ist natürlich die Leistung schon bemerkenswert.
Ja, also das ist auch wirklich das, was auffällig ist, dass also da momentan dieser Ansatz komplett durchgezogen worden ist, also dass die ältesten Spieler, die dauerhaft im Kader waren, das war Nikola Vassili, der ist 23, aber ansonsten hast du eigentlich nur U21-Spieler und die haben also dann auch sich im Laufe der Saison entwickelt. Also das hast du auch, du kannst den Spielern wirklich zuschauen beim Entwickeln. Das ist jetzt gerade bei denen, die jetzt das zweite Jahr sind, hast du auch noch einen Sprung gemerkt, es wird ein paar geben, die nächstes Jahr dabei sind, die ihr drittes Jahr U21 spielen. Da bin ich gespannt, ob man dann nochmal einen Schritt sehen wird. Also von daher sehr interessant. Also wie du auch sagst, im Vergleich mit anderen zweiten Mannschaften, wo es eben dann eine U23 ist oder auch teilweise dieser U23-Ansatz dann eben noch zusätzlich so torpediert wird, indem er eben ältere Spieler hat. Also bei Bayern war, glaube ich, auch Feldhahn mit auf dem Platz, der deutlich älter ist. Das ist dann doch nochmal was ganz anderes, wenn man andere Ansprüche hat wie die Bayern oder auch wie Wolfsburg, die ja aufsteigen wollen. Da ist es dann was anderes. Da braucht man, denke ich, auch diese Spieler einfach, um die Konstanz zu halten. Es gibt ja so ein paar Gedankenspiele, wenn man mal guckt, ob man so jemanden für den FCN nicht auch in Form von Javier Pinola nach Nürnberg holen könnte. Das wäre dann ein bisschen eine Abkehr. Andererseits würden, glaube ich, ganz, ganz viele Spieler von Pinola ganz, ganz viel lernen. Also das wäre durchaus auch eine charmante Variante. Aber momentan sind es eben wirklich nur Spieler, die das erste oder das zweite Jahr Herrenfußball spielen.
Ja, so eine Vorbildfunktion auch von dem Spieler, der da schon durchs Profigeschäft gelaufen ist, das kann ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen, das ist schon wirklich auch nochmal vom großen Vorteil und das bringt auch jungen Spieler wahnsinnig viel, allein auch, weil wenn du hier eine Jugendmannschaft Plus hast, die vor kurzem noch in der U19 unterwegs war, die alle gemeinsam auch gewachsen sind und überhaupt nicht so das echte Profi-Geschäft kennen, da macht es einfach einen riesen Unterschied, wenn ein, zwei dabei sind, die dann einfach zum Beispiel auch bei so einfachen Sachen wirklich nur, wie bereitet man sich vor dem Training, wie bereitet man sich vom Spiel vor, einfach da das Vorbild sind, weil wenn der auf den Trainer hört, wie willst du dann als 19-Jähriger gegen den Trainer mucken? Also ich finde, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Ich glaube, es spricht aber auch dann für Geier und vor allem auch für Adelmann, dass er die Entwicklung da weiterführen konnte, weil dass Rainer Geier einen guten Job macht als U21-Trainer, das hat man über die Jahre gesehen. Aber scheint jetzt unter Adelmann dann auch, wenn die Entwicklung so weitergegangen ist, gut gelaufen zu sein, oder?
Ja, also Rainer Geier hat ja dann nach seinem Wechsel nach Österreich auch noch durchaus seine Qualität unter Beweis gestellt, indem er also Admira Wacker vorm Abstieg gerettet hat und als die kamen, waren die sowas von tot. Also da hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Fabian Adelmann hatte insgesamt ein bisschen einen anderen Ansatz. Also hat zum Beispiel von Dreier- auf Viererkette umgestellt, aber hat in der Ansprache eine Art und Weise gefunden, die bei den Spielern genauso ankommt. Der muss natürlich dadurch, dass er unwesentlich älter ist als die Spieler, anders an die Spieler rangehen, aber hat das da durchaus auch gefunden. Und es war auch sehr interessant zu sehen, weil so im Laufe der Saison ist er auch souveräner geworden, sowohl draußen, also ist lauter geworden, hat dann auch das Coachen angefangen, hat auch angefangen, über Schiedsrichterentscheidungen zu meckern, das war am Anfang gar nicht der Fall, und auch im Umgang mit uns, mit den Medien. Also es war am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend und gegen Ende stand man teilweise dreiviertel Stunde nach dem Spiel noch da und hat sich unterhalten können, über die Tätigkeit bei den Profis, die er gleichzeitig hatte, aber auch so über Fußball und über, sagen wir mal, Philosophien und so weiter. Man hat richtig gemerkt, wie er auch aufgetaut ist und in dem Job auch wirklich angekommen ist und bei den Spielern sehr, sehr gut ankam. Also das hat man auch deutlich gemerkt. Da ist dann vielleicht das gar nicht so schlecht, wenn man altersmäßig nicht so weit auseinander ist, weil man halt dann doch manche Abläufe kennt und einfach manchmal vom Kopf her ähnlich ist und dann weiß, was ein junger Spieler dann auch braucht oder auch nicht braucht. Also es war sehr interessant zu sehen. Deshalb ist halt quasi die Belohnung mit einer eigenen Mannschaft, die er ja am Anfang des Jahres nicht hatte, dann auch durchaus sehr nachvollziehbar, aber da denke ich, kommen wir noch gleich dazu.
Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Adelmann sind, dann würde ich das auch ganz kurz anschneiden. Also für mich klingt die Verpflichtung zur U19, die ja ein Jahrgang schon wieder vor ist, total nach Beförderung. Weil wenn ich mir überlege, wo setze ich den wichtigsten Trainer drauf im NLZ, dann ist es für mich die U19. A, muss sie wieder aufsteigen. B, sind es die Talente, die ich wirklich realistisch im Verein halten kann und über die U21 oder direkt zu den Profis schicken kann. Also für mich ist das absolut ein Zeichen dafür, dass man unter den Möglichkeiten, die man hatte, die Trainerstelle im NLZ möglichst gut zu besetzen, Adelmann da das meiste zugetraut hat, oder sehe ich das falsch?
Nee, das sehe ich schon auch so. Also ich denke tatsächlich, dass man gesagt hat, der hat gute Arbeit geleistet, der will den Job auch, also im Gespräch hat er auch deutlich gesagt, das war seine präferierte Option, tatsächlich die U19 zu nehmen, also nicht zu sagen, ich gehe in die U17, mache da Bundesliga, was ja durchaus ein Anspruch wäre, oder zu sagen, ich behalte die U21, was ja auch theoretisch möglich gewesen wäre, sondern hat gesagt, er will die. Gleichzeitig hat es natürlich noch einen anderen Hintergrund. Er hat sich jetzt für einen Fußballlehrer beworben und da ist natürlich die Führung von einer U19 eher möglich, weil die auch öfter mal längere Pausen haben, als bei einer U21, die eigentlich, wenn dann mal eine Woche Pause hat, wenn überhaupt. Und es kommt halt auch noch dazu, die stellen jetzt gerade den Fußballlehrer beim DFB um. Es gibt mehr Online-Kurse, das heißt, es ist auch jetzt insgesamt einfacher zu handeln. Also das ist so der Hintergrund auch. Und gleichzeitig natürlich auch vom Verein aus zu sagen, da haben wir jemanden, der ist jung, der ist talentiert. Das ist aber eigentlich unsere wichtigste Mannschaft, weil die Mission nächstes Jahr im NLZ ist das Wichtigste, dass die U19 wieder aufsteigt. Die U17 muss drinbleiben, aber da kann man auch ja Bayernliga eher überbrücken als mehrere Jahre Bayernliga in der U19. Und die U21 wird nochmal was anderes jetzt, wo Bayern auch noch draußen ist. Da bin ich sehr auf die Liga gespannt.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Zu den Spielern. Ja, du hast jetzt den Torhüter schon angesprochen, Vasili. Bei dem hast du ja gesagt, kann mal auf lange Sicht der Weg in den Profibereich kommen, über vielleicht eine dritte Liga, über eine zweite Liga. Jetzt hat man beim Club gesehen, die Torhüterpositionen bis in U21 runter sind nächste Saison besetzt. Namentlich wurde verlängert, natürlich mit Martenia, mit Patrick Land, der wohl wieder dritter Torwart sein wird, schätze ich jetzt mal schwer. Und Wendlinger aus der U19, den wird man wohl nicht, also dem hat man auch zugesagt, ich glaube, das hattest du, glaube ich, sogar geschrieben in dem Artikel, dass der in der U21 Stammtorhüter sein wird. Das heißt, Vasili, der von dir immer beschrieben wurde als durchaus überdurchschnittlicher Regionalliga-Torhüter, der wird erstmal gehen wahrscheinlich, oder?
Genau, also beide Torhüter aus dem diesjährigen Jahrgang, also sowohl Nikola Vasili als auch Axel Hofmann gehen. Axel Hofmann geht zu Jan Forchheim, das heißt, der bleibt in der Region, der kam auch von Erlangenbruck. Der hat ein paar Spiele in der Saison vorher gemacht, sich dann verletzt und ist dann nie mehr so in Tritt gekommen. Und Nikola Vasili, da, wenn man mit dem Berater, also mit Thomas Zimmer spricht, dann sagt er so, naja, also zweite, dritte Liga gibt schon ein paar lose Anfragen. Wenn man das dann übersetzt, heißt es wahrscheinlich eher dritte Liga. Vielleicht sogar Stammtorhüter nochmal in der Regionalliga mit Perspektive nach oben. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber die zwei werden auf jeden Fall beide gehen. Es kommt also ein neuer Torwart zusätzlich zu Jonas Wendlinger auf jeden Fall auch noch. Und Jonas Wendlinger, das hat der Club ja so publiziert, wird derjenige sein, der als Stammtorwart geplant ist und gleichzeitig bei den Profis schon mittrainieren soll, weil er ja auch einen Lizenzspielervertrag hat. Der wird langfristig mindestens die drei, wenn nicht sogar die zwei hinter Martenia, je nachdem, was er mit Fabian Bredlo auf lange oder auf zumindest auf mittelfristige Sicht auch planen.
Ja, so klingt es auch. Vor allem die Zwei-Jahres-Verlängerung von Patrick Land geht, finde ich, aus meiner Sicht dann deutlich in die Richtung, dass man sagt, man braucht halt auch einen Ersatztorhüter, der auf der Bank sitzt, wenn die U21 gleichzeitig spielt oder so spielt, dass eben nicht Wendling auf der Bank Platz nehmen kann. Ich bin auch gespannt, das hängt natürlich jetzt auch von den Profis ab, aber Wendlinger war jetzt ja auch schon in mehreren Trainingslagern dabei. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es glaube ich drei, oder?
Also mindestens beide in der letzten Saison. Ich weiß nicht, ob er im Winter vorher auch schon dabei war, aber es ist auf jeden Fall sehr viele Trainingslager auch schon. Also der geht schon immer in die Richtung.
Und damit, glaube ich, hat man so das große Torwarttalent, das es momentan gibt im Verein, den man auch über die Jugend aufgebaut hat, drin. Das ist ja schon mal ein Ausblick, den wir jetzt gleich gemacht haben, der einen da sehr positiv stimmt. Wer ist dir denn in der Abwehr oder wer wäre so sein MVP in der Abwehr in der vergangenen Saison gewesen?
Tobias Kraulich, der von Rot-Weiß Erfurt kam, der auch schon Drittligaspiele gemacht hat, war, denke ich, so auf die ganze Saison gesehen der konstanteste. Hat im Spielaufbau durchaus Akzente gesetzt, der hat so schöne lange Bälle von hinten raus, die durchaus auch mal sowohl einfach steil, also quasi autobahnmäßig einfach gerade vor, als auch Seitenwechsel diagonal, hat gutes Kopfballspiel, also das ist so derjenige, der mir am positivsten von allen in Erinnerung ist, der denke ich, also der war auch beim Profitrainingslager im Winter dabei, denke ich, der wird auch vielleicht nochmal eine Chance kriegen. Der andere in der Abwehr, der ja seit Monaten oben mittrainiert hat, war Fabian Nürnberger, der als Linksverteidiger ins Training gerutscht ist, als Tim Leibold gesperrt war und dann nie wieder runter ist. Also der ist oben geblieben. Da gab es auch schon so Anzeichen, dass er vielleicht so einen Lizenzspielervertrag kriegt. Das ist jetzt noch nicht so ganz sicher. Also da war man sich eigentlich sicherer, dass er einen kriegt. Jetzt ist es wieder so eine Stufe zurück, aber nicht doch. Erstmal nur U21-Vertrag hat und oben mittrainiert und dann vielleicht eben auch mit ins Trainingslager fährt. Der ist der andere. Also das ist ein sehr passsicherer Spieler, gerade so für einen Außenverteidiger, auch wirklich hohe Passgenauigkeit hat. Also die liegt so um die 80%. Das ist ungewöhnlich auf der Position, dass die so hoch ist, weil er ja doch oft auch ein bisschen Risikopässe nach vorne spielen muss. Also das ist ein sehr interessanter junger Spieler, natürlich mit einem Top-Namen, also den musst du eigentlich allein in den Profikader tun, damit sich Trikots mit Nürnberger hinten drauf verkaufen lassen. Das sind so die zwei, also Nürnberger und Kraulich, wo ich sage, die sind am nächsten dran. Jakob Medic, der am Anfang der Saison auch wahnsinnig gut war, der hat dann so ein bisschen Anpassungsprobleme gehabt, so ein bisschen auch dann gemerkt, ja, geht vielleicht doch, funktioniert nicht immer alles, ein bisschen Schlendrian reingekommen, ist aber tendenziell auch noch jemand, der zumindest das Potenzial für einen Profispieler hat. Also da gibt es schon einige in der Abwehr. Also da wird auch, das wird auch spannend zu sehen sein, wie, wenn die jetzt nochmal ein Jahr Regionalliga spielen, wie die dann agieren, weil es könnte durchaus sein, dass sie da nochmal ein Stückchen abgeklärter spielen.
Ja, wir reden ja da von 20-Jährigen, Medic wird 21 in dem Jahr, die anderen beiden, eine ist schon 20, der andere wird noch 20, also das sind ja wirklich junge Spieler, die den Weg noch machen können, das ist natürlich eine schöne Aussicht, gerade wenn man gerade einen Innenverteidiger und einen Außenverteidiger hat, den man theoretisch mal, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, hochziehen kann, ist natürlich auch wahnsinnig wertvoll.
Ja, also auch wenn Tobias graulich aussieht wie 35, weil er keine Haare hat, der ist auch sehr, sehr jung und der ist auch so jemand, also wirklich, wo ich sage, da hätte ich überhaupt keine Probleme, wenn man den zumindest mal nach oben zieht, perspektivisch sagt, du bist unser Innenverteidiger Nummer 4 oder vielleicht 5, je nachdem, wie man gerade aufbauen will, da hätte ich keine Bedenken, eben auch, weil er diese Profi-Erfahrung so ein bisschen mitbringt aus der dritten Liga und weil er sehr, sehr ruhig und routiniert ist. Also das ist durchaus einer, wo ich keine großen Bedenken hätte.
Wird sehr spannend sein. Wir haben noch ein paar andere Positionen, die wir besprechen müssen und natürlich auch noch andere Teams im NLZ. Das werden wir tun, nachdem wir uns kurz ein bisschen Programmhinweise von meinsportpodcast.de angehört haben.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir schon wieder zurück. Flo Zenger ist immer noch mein Gast. Wir reden über die U21 gerade, waren jetzt in der Abwehr, kommen jetzt zum Mittelfeld. Da gab es mehrere Spieler, die sich in verschiedenen Stati der Saison hervorgetan haben. Philipp Halas am Anfang, ich glaube, bei dem ist ein bisschen runtergegangen nach seiner Verletzung, ist aber auf 29 Spiele 5 Tore gekommen. Cedric Euschen hat die meisten Tore geschossen, ist aber, glaube ich, eher ein Außenstürmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ansonsten, glaube ich, vielleicht noch Lukas Schleimer mit vielen Einsätzen. Wer ist dir denn im Besonderen da aufgefallen oder wen würdest du denn generell erstmal als Spieler einschätzen, der es nach oben schaffen kann und der auch im Mittelfeld beheimatet ist?
Puh, also Philipp Halas und Robin Häuser sind schon so die zwei, wo man sagt, die kriegen ja jetzt auch noch ein drittes Jahr U21, also von daher, da sieht man ja auch das Potenzial, dass man sagt, möchten wir auf lange Sicht vielleicht doch nochmal die Möglichkeit geben? Die waren so diejenigen, wo ich sage, die sind am ehesten noch aufgefallen. Aber so im Mittelfeld selber ist es tatsächlich so, da war auch die größte Fluktuation drin, weil da am ehesten Spieler von oben runterkamen. Also Timothy Tillman hat 7 Spiele gemacht, Alexander Fuchs war am Ende mal mit unten, Ivo Iličević hat Spiele gemacht, Sebastian Kerk hat gespielt. Also da war im Mittelfeld war die größte Fluktuation mit Lukas Jäger und so weiter. Also da war es wirklich so, da waren relativ viele Wechsel drin und relativ wenige, die konstant gespielt haben. Das waren eben dann eigentlich Halas die ganze Zeit und Häuser so in der letzten Saisonphase, der hat lang mit einer Infektion zu kämpfen gehabt, ist dann also spät in die Saison eingestiegen. Der wäre vielleicht sogar früher schon so weit gewesen. Aber das sind so die zwei, die mir aufgefallen sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist jetzt jemand, der wirklich kurz vorm Sprung steht. Also das ist ja mit Simon Rein ist ja einer quasi hoch diese Saison. Und ansonsten, aber das sehe ich ganz ehrlich jetzt nicht auf dem Niveau, wie es auf anderen Positionen der Fall wäre. Also da wird auch jetzt wieder ja ein relativ großer Wechsel stattfinden. Also da werden einige Spieler gehen, wie zum Beispiel Isaka Muhammann, der recht viel im defensiven Mittelfeld gespielt hat, der geht. Auch ein paar andere, die weniger gespielt haben. Von daher, da sehe ich jetzt niemanden, wo ich sage, ja, das muss unbedingt so sein, dass es funktioniert. Also ist jetzt anders als in der Abwehr oder auch im Angriff, wo ich sage, die sind nicht so weit weg, aber das ist tatsächlich ein bisschen anders.
Ist jetzt aber aufgrund der Konstellation im Mittelfeld, was junge Spieler in der Profimannschaft angeht, nicht so schlimm, weil du hast gerade Simon Rein angesprochen, es gibt auch noch Alex Fuchs, also so Spieler, die so ein bisschen nachrückermäßig unterwegs sind, die vielleicht zweite oder dritte Position einnehmen können im Profikader mit dem entsprechenden Alter in Verbindung. die gibt's ja. Also das ist jetzt, wenn es eine Position gibt, wo es nicht ganz so schlimm ist, dann ist zentrales Mittelfeld. Im Sturm, es hat schon einige gegeben, die ein bisschen Erik Engelhardt nachgeweint haben. Du hast immer deutlich gemacht, dass bei Erik Engelhardt doch die Decke relativ niedrig hängt an dem, was er erreichen kann. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen so gut sagen kann. Low ceiling im Englischen.
Ja, ja, ja. Ich habe es als studierter Anglist sofort verstanden, wo das Bild herkam. Ja, bei Erik Engelhardt ist, ich denke tatsächlich, Erik Engelhardt ist jemand, der in 5-6 Jahren tatsächlich zweite Liga spielen kann oder wird sogar. Aber der jetzt noch nicht so weit ist. Also das ist jemand, das ist so die Enrico Valentini, Philipp Clement, der Bildungsweg der Leute, er braucht einfach noch ein bisschen. Das hat so ein bisschen mit dem Kopf zu tun, weil er ganz oft nach ein paar schlechten Aktionen am Anfang von dem Spiel dann abschaltet und man merkt, er kommt nicht ins Spiel rein. Das hat auch so ein bisschen mit der Dynamik und der Körperlichkeit zu tun, also wo er einfach in seinem ersten Jahr U21 war er wahnsinnig weit körperlich im Vergleich zu vielen anderen und dann haben aber die anderen aufgeholt und er hat sich nicht weiterentwickelt körperlich, sondern ist, also, und das hat man dann auch gemerkt, also dass es da so ein bisschen fehlt. Der kann absolut Zweitligaspieler werden und wahrscheinlich wird das auch. Und dann werden wieder einige sagen, ja, wie hat man den gehen lassen können? Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar, weil er einfach noch nicht so weit ist, dass er für die zweite Liga bereit wäre. Sondern der geht nach Rostock. Ich denke, das ist eine kluge Wahl. Da kann er auch sein Ding machen. Und die andere Seite ist natürlich, du hast mit Dominik Stecik in der U21 auch wirklich einen Spieler, wo ich sage, der wird eigentlich relativ sicher, jetzt auch mit der Erfahrung von der U20-WM zu Hause in Polen, der wird sicherlich mal bei den Profis mitspielen, vielleicht auch mit ins Trainingslager fahren. Also das ist einfach jemand, der sogar, den ich jetzt auch einen Schritt weiter sehe, weil er, sagen wir mal, von der Spielintelligenz her auch ein Stückchen weiter ist, weil er sich ein bisschen dynamischer bewegt, die offenen Räume, die Schnittstellen besser sieht. Der hat zwar, die zwei haben gut miteinander gespielt, so ist es nicht, aber Stecik dann im Laufe der Saison, auch weil es eben seine erste Saison im Herrenfußball ist, ein bisschen stärker schon gesehen und er hat jetzt ein zweites Jahr Herrenfußball vor sich. Wenn die Entwicklung so weitergeht, ist der spätestens zum Dezember oder zum Januar so weit, dass man sagt, der könnte wahrscheinlich sogar zumindest mal längerfristig bei den Profis mittrainieren. Ob es dann für oben reicht, sind halt dann immer so ganz andere Faktoren, die da noch dran beteiligt sind. Da hängt dann auch von Tabellenkonstellationen und wie ist der Kader oben zusammengestellt. Das wissen wir ja auch momentan noch gar nicht, welche Stürmer da dann bei den Profis mit auf dem Platz stehen werden. Aber das ist so jemand, Stecik, wo ich sage, der ist schon auch wirklich einen Schritt weiter als Erik Engelhardt. Oder auch als, den hast du ja vorhin schon genannt, Cedric Euschen, der auch relativ viele Tore geschossen hat, der jetzt wahrscheinlich zurück nach Saarbrücken geht. Aber der war einfach auch nicht ganz so weit wie Stecik. Also, dass man da auf Stecik setzt, vor allem, wenn man dann auch noch sieht, dass mit Hinz aus der U19 noch jemand mit hochkommt. Das kommt auch noch aus dem Gebiet, so aus Rheinland-Pfalz noch jemand zusätzlich ist für einen Sturm. Also da ist es dann schon so, dass man auch wieder auf anderes setzt und das kann ich auch echt nachvollziehen, dass man dann sagt, den lässt man jetzt erstmal ziehen, aber behält ihn so ein bisschen im Auge, vielleicht holt, dass man vielleicht an anderer Stelle wiederholen kann.
Ja, grundsätzlich die Ausrichtung, also ich verstehe dich, glaube ich, richtig, wenn ich sage, Stecik ist momentan am nächsten dran, dass er den Sprung nach oben schafft.
Ja. Würde ich schon definitiv so sagen.
Und man muss jetzt auch mal sagen, wir reden ja hier nicht von 11 Spielern, die mal in der Profimannschaft spielen werden, sondern wenn da pro Saison 2 bis 3 entwickelt werden können, bei denen die Richtung so ausschaut, dass es mal klappen könnte, sehr viel Konjunktiv, aber nicht deswegen macht sie nicht unbedingt falsch, dann glaube ich, machen die da unten eine gute Arbeit. Nächstes Jahr trainiert von Marek Mintal, unsere Vereinslegende, die ja jetzt nicht mehr die einzige, ja, Clublegende ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so in der Rückholaktion der ehemaligen Spieler von sehr, auch bei Fans sehr beliebten Spielern, du hast auch Pinola angesprochen, Galasek zählt mit dazu, der ja einen Vertrag unterschrieben hat als Co-Trainer. Marek Mintal, bei dem ist der Co-Trainer noch nicht klar, aber der
heißt Ahmet Koç. Das habe ich heute beim Verein erfragt und habe dankenswerterweise eine Antwort bekommen. Das ist der, nachdem Marek Mintal zum Profi Co-Trainer geworden ist, Co-Trainer bei der U17 war, den hat sich Marek Mintal jetzt ausgesucht als Assistenztrainer. Und die U21 wird, das kann ich auch hier sagen, am 17.06. mit der Vorbereitung anfangen. Also genau eine Woche, nachdem die Saison in der Regionalliga Bayern offiziell zu Ende ist.
Ah, wunderbar. Aber da hat sich auch einiges verschoben durch den gestrigen Abstieg von Ingolstadt.
Und den Aufstieg von Bayern.
Und den,
ja, weil durch den Aufstieg von Bayern ist es so, dass die Verlierer der Relegationsspiele nochmal gegeneinander spielen, um dann doch noch zu gucken, ob sie nicht doch drinbleiben bzw. aufsteigen dürfen. Da ist ein zusätzlicher Platz frei geworden. Und die Verschiebung zwischen den teilnehmenden Mannschaften, da ist Ingolstadt für verantwortlich. Da hat jetzt die U23 von Fürth eine Woche lang umsonst trainiert oder eineinhalb Wochen und darf jetzt doch in die Sommerpause gehen, ohne zu spielen. Und dafür muss Heimstetten jetzt plötzlich ran. Also es ist total spannend, wie dieses System funktioniert.
Die Wirren Dank des DFB und BFV. Ja. Ja, wunderbar. Marek Mintal mit Kotsch als Co-Trainer. Weltexklusive Informationen hier bei Endmanns Ecke durch Florian Zenger. Das ist ja wunderbar. Wir reden hier von dem Trainer, der über die U17 als Co-Trainer jetzt in der Bundesligamannschaft interimsmäßig unterwegs war, der jetzt die U21 bekommt, die für den Club eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, eben in der Verknüpfung zwischen Profis, weil da spielen ja auch viele Profis, du hast es schon genannt, Goden, Rhein, Jäger, Tillmann, alle mit 8 oder 7 Einsätzen. Das ist dann doch relativ aussagekräftig. Es wird in der kommenden Saison mit Sicherheit Einsätze geben von verletzten Spielern, die wieder zurückkommen, von jungen Spielern, die nicht so zurechtkommen mit dem neuen Coach. Ist ja auch noch absolut nicht absehbar, was da passiert mit den Spielern. Also extrem wichtig. Glaubst du, dass Mintal als Coach, was du so bei der U17 gesehen hast, dafür soweit ist, dass er da den nächsten Schritt macht, dass er auch wirklich schafft, Spieler für den Profibereich zu entwickeln, die nicht den Sprung direkt aus der U19 geschafft haben, was ja deutschlandweit dann schon wieder, ja, dafür spricht, dass sie nicht hochtalentiert sind?
Er ist ganz interessant, weil man Marek Mintal ja immer so zuschreibt, ja, das ist eher so ein ruhiger und der explodiert jetzt nicht und an der Seitenlinie stimmt es auch größtenteils, aber so in der Ansprache mit den Spielern scheint er, was man so auch aus der U17 hört, und aber mit seinem ehemaligen Co-Trainer Sebastian Schwarzfischer auch länger gesprochen, der sagt, der hat einen Zugang zu den Spielern auf einer ganz besonderen Ebene, das halt wirklich auch teilweise in diesem Legendenstatus begründet ist. Die Leute wissen alle, wer Marek Mintal ist. Das ist ein Torschützenkönig in der Bundesliga gewesen. Und der kommt ganz viel über diese Persönlichkeit. Der ist jetzt nicht der unglaublich differenzierte Laptop-Trainer-mäßige Taktiker, der 7-mal den Plan umwirft und so weiter, sondern der ist geradlinig, der kommt über seine Erfahrung, der kommt über seine Persönlichkeit, der hat schon auch eine Ahnung, also es ist jetzt nicht so, dass wir, was weiß ich, der immer sagt 4-4-2 und wirft einen Ball rein und sagt, macht mal, sondern da steckt schon mehr dahinter, aber der kommt ganz viel darüber, und manchmal ist es als Vorbereitung für die Profis ja tatsächlich gut, wenn du jemanden hast, der einfach nur sagen kann, ich weiß, wie das ist. Und wenn man da jetzt rausgeht in dieses Stadion und so weiter, dann weiß ich, was du da durchmachst, und ich weiß auch, was du brauchst, um da zu bestehen. Also von daher, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Ist sicherlich auch vom Typ her anders als Fabian Adelmann oder auch als Rainer Geier, auch wenn gerade Rainer Geier und Marek Mintal sich wahnsinnig gut verstanden haben, als Rainer Geier noch da war. Aber es ist durchaus jemand, der weiß, was es braucht, und ich glaube, das kommt bei den Spielern wirklich an. Also die wissen, da ist jemand, der hat es geschafft und zu dem kann ich aufschauen. Also das funktioniert, das darf nie alles sein. Das ist auch klar, dass, also ansonsten wären Lothar Matthäus und Stefan Effenberg auch Welttrainer, das sind sie aber nicht. Aber auf seiner ganz persönlichen Ebene, er löst auch ganz viel mit Humor, das ist was, wo ich sage, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Auch weil eben eine ganze Reihe an Spielern schon so lange in Nürnberg ist, dass die auch wissen, wer das ist, und das zieht dann nochmal extra.
Ja, jetzt hast du zur Beendigung dieses Segments, werde ich das gleich nochmal aufgreifen, mal Sebastian Schwarzfischer genannt, den ich ja in der letzten Folge adoptiert habe. Was passiert mit ihm eigentlich?
Das wird sich noch zeigen. Also er hat auf jeden Fall noch ein Jahr Vertrag, in welcher Form auch immer. Das werden wir sehen, ob er eine eigene Mannschaft kriegt oder nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Sollte ich da was erfahren, werde ich es auf jeden Fall twittern.
Okay, aber er bleibt erstmal am Start, beziehungsweise er hat den Vertrag noch als Hauptrainer U17, U19. Da sind die Stellen natürlich inzwischen weg. Wir kommen zu genau diesen beiden Teams nach weiteren kleinen, kurzen Programmhinweisen.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Oh, kurios.
Wir haben jahrelang was gewonnen.
Ernst. Habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
Und die zweite kleine Pause ist vorbei bei Entenmanns Ecke, der gemütlichen Ratschrunde bei Total Beklubbt. Wir reden jetzt über die U19, die ja mit einem sehr negativen Erlebnis am Schluss raus ist aus der U19-Bundesliga, leider abgestiegen. In der Hinrunde hat es lange Zeit ganz, ganz duster ausgesehen, dann haben sie zumindest hinten raus das wichtige Spiel gegen die Kickers gewonnen. Zu Beginn der Rückrunde waren die Ergebnisse dann besser. Hinten raus sah es dann auf einmal ganz kurz gut aus und ehe sie dann am letzten Spieltag trotz Sieg es nicht mehr geschafft haben, vom Abstiegsplatz runter zu hüpfen, den sie, glaube ich, erst am vorletzten Spieltag wieder bekommen haben. Also da gab es ein bisschen Bewegung hinten raus mit ein paar überraschenden Ergebnissen auch, wenn ich das richtig im Blick hatte. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Situation gewesen für die U19, die ja in den Jahren zuvor auch eher in der Rückrunde immer wieder den Klassenerhalt geschafft hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, dass sie das zweimal geschafft haben bis jetzt, Flo. Das dritte Mal ist jetzt in die Hose gegangen. Wie war denn der Verlauf insgesamt? Was hat sich beim Personal getan? Und ja, wie glaubst du, dass das da so weit kommen konnte, dass sie dann am Schluss wirklich abgestiegen sind?
Also der größte Faktor war eben ganz einfach diese Hinrunde. Das war jetzt die dritte Hinrunde in Folge, die eigentlich katastrophal lief. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, in den drei Hinrunden der letzten drei Saisons hat die Mannschaft zusammen 30 Punkte geholt. Also extrem wenig mit einem Schnitt von 10 pro Jahr aus. Das sind immer 13 Spiele. Also extrem wenig. Die Rückrunden waren dann extrem gut. Also da kommt man dann über 20 Punkte im Schnitt plötzlich ganz anders. Aber man hat eben dieses Mal das Pech gehabt, dass man es nicht mehr aufholen konnte, obwohl man ja selber auch ein Ergebnis gegen Hoffenheim hatte, wo man nicht damit rechnen konnte, dass man gegen den Champions-League-Halbfinalisten plötzlich gewinnt, aber die waren halt fertig vom Champions-League-Halbfinale, das sie vorher gespielt haben. Gleichzeitig haben die das Ligaspiel gegen Frankfurt, die dann ja drin geblieben sind, auch verloren, weil sie eben da ihre Leute geschont haben fürs Champions-League-Halbfinale. Also das war so ein bisschen Teil der verwirrenden Ergebnisse hinten raus. Aber so, es war halt auch ganz viel Verletzungspech dabei. Also du hattest teilweise bis zu 5, 6 Stammspieler, die verletzt waren. Zusätzlich in der Hinrunde gab es da intern auch so ein paar Querelen, wo man dann auch gemerkt hat, ja, wir brauchen noch einen Angreifer. Dann hat man dann mit Rugova geholt. Der hat aber nie so eingeschlagen, wie man sich's gewünscht hat. Also man hat dann in der Winterpause nochmal nachgebessert. Das hat dann also wirklich auch eher funktioniert. Also in der Winterpause hat man mit Said Korac aus Luxemburg und mit Giulio Niari von Quelle Fürth zwei Leute geholt. Einen Innenverteidiger mit Korac und mit Niari einen Angreifer, die dann ihre Spiele gemacht haben, die auch wirklich gut waren. Zusätzlich hat man 9 Co-Trainer geholt. Also da hat man umstrukturiert, hat Robin Eder aus der U19 als Co-Trainer in die U21 zu Fabian Adelmann nach oben befördert. Das hat dann im Zusammenspiel besser funktioniert in der U21 und auch in der U19, weil mit Peter Geidaroff dann jemand aus, der war vorher Cheftrainer in Land bei der Spielvereinigung Landshut, der kam da mit dazu, der konnte besser mit Daniel Wimmer. Das hat dann in der internen Kommunikation auch besser funktioniert. Das waren so Faktoren, wo man halt umgestellt hat, aber man hat es einfach nicht geschafft, diese Hinrunde, die halt, das ist halt inzwischen chronisch beim Club gewesen, dass die U19 in der Hinrunde in der Bundesliga nicht in Fahrt kommt, auch weil es oft ganz oft so ein großer Schwung jüngerer Jahrgang ist, der halt sich erstmal akklimatisieren muss an die A-Jugend und an den Fußball, der da gespielt wird. Und das hat man eben nicht mehr kompensieren können, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo es aber ja auch sehr, sehr spät immer erst die Rettung gab.
Was passiert mit Daniel Wimmer? Weiß man da was?
Daniel Wimmer wird das, oder war ja vorher schon das, was sich sportlicher Leiter im NLZ nennt. Das ist nicht die Leitung des NLZs, also er ist nicht der Chef, der nur dem Sportvorstand untersteht, sondern er ist sportlicher Leiter und den Posten behält er. Also es gibt im NLZ, das ist ein bisschen kompliziert, es gibt einen Chef und es gibt einen sportlichen Leiter und einen administrativen Leiter. Und der sportliche Leiter, der kümmert sich quasi um Trainingspläne, Mannschaftszusammenstellungen und so weiter. Der assistiert dem Chef des NLZs. Und dieser administrative Leiter, der macht halt Spielgenehmigungen, der kümmert sich um die Ärzte, der kümmert sich auch um so Spieltagsablauf und so weiter. Also das ist jemand anders. Der hier heißt Barış Altintas, glaube ich, der war das, Nachnamen kriege ich nicht hin, ich weiß, dass er Barış mit Vornamen heißt. Die zwei, also Daniel Wimmer und eben Barış, haben zusammen sind quasi auf der zweiten Ebene unter Peter Laudenklos. Und den Posten als sportlicher Leiter behält Daniel Wimmer, kriegt aber wohl keine Mannschaft in Eigenverantwortung für die neue Saison.
Und klingt aber jetzt dann auch nach Professionalisierung, weil es ist ja grundsätzlich was Gutes, wenn du jemanden auf der Position hast, der das Ganze koordiniert, unabhängig davon, wie erfolgreich er gerade arbeitet mit einer Mannschaft, die er ja quasi nochmal supervised drüber.
Ja, also finde ich jetzt als Idee grundsätzlich auch nicht schlecht, Daniel Wimmer in irgendeiner Form zu behalten, weil er durchaus Fachkompetenz hat, der ist auch gelernter Fußballlehrer, hat durchaus auch Anerkennung in der Branche, hat aber halt mit seinen Sommervorbereitungen jetzt öfter mal deutlich daneben gelegen. Und da muss man dann vielleicht auch sagen, man nimmt ihn mal aus der Schusslinie hinsichtlich dessen, dass man sagt, da kommt jetzt Kritik dafür, wie er mit einer Mannschaft arbeitet, sondern der kann sich ganz auf so konzeptionelle Arbeit konzentrieren. Und da ist natürlich dann auch immer noch die Frage, ob Peter Laudenklos weiterhin NLZ-Chef bleibt oder ob nicht da auch eine Änderung passiert, weil, also was man so hört und so wie auch der Umgang jetzt in den letzten Wochen war, wo es immer so schon in der Ansprache von Laudenklos auch immer so ein bisschen so war, man hat so gemerkt, es könnte sein, dass er nicht mehr lange da ist durch den Wechsel jetzt auch an der Vorstandsspitze und man hört auch da, dass vielleicht auch aus dem niederrheinischen Raum jemand kommt, aber halt ohne Namen, aber es könnte sein, dass da auch ein Wechsel vollzogen wird an der NLZ-Spitze, aber das ist jetzt, da ist nichts spruchreif und es kann auch sein, dass ich da einfach nur überempfindlich auf Signale reagiere. Und wobei ich nicht der Einzige bin, der das so sieht, also das war auch die Bild-Zeitung, die sowas in der Richtung schon gemeldet hatte, aber es ist so, da könnten sich zusätzliche Verschiebungen noch ergeben, aber es klang ja am Anfang so, Daniel Wimmer wird sportlicher Leiter, das klang so nach, der wird jetzt befördert zum NLZ-Chef, nee, das ist die Ebene drunter, auf der er landet.
Auf Augenhöhe mit Barış Altus. Ich habe nachgeschaut.
Altus, jawohl.
Schönen Gruß. Hoffentlich bist du ein Hörer von uns, Barış. Aus dem niederrheinischen Raum, okay. Wo kommt der Hermann nochmal her?
Aber das wäre technischer Direktor. Das wäre wieder bei den Profis. Also er ist
alt genug, der müsste doch einen Sohn haben im passenden Alter. Wir verpflichten doch offensichtlich auch gern Söhne. Florian Mayer. Das wird doch auch irgendwie passen. Die Familie Hermann eingebaut.
Wenn er kann auch eine Tochter mitbringen, die das leitet, da hätte ich auch kein Problem mit.
Eine Tochter und seine Frau soll bitte dann irgendwie
gleich mitherziehen, damit das auch erledigt ist.
Ja, und dann überführen, so wie bei den 60er. Da geht doch was. Die kann man dann auch als Verein schön hunzen. Das machen die 60er im Besonderen gern. Wir wollen auch noch zum Team kommen. Wendlinger haben wir, glaube ich, abgehandelt. Hast auch immer wieder gelobt, dass er in der Hinrunde trotz der schlimmen Ergebnisse immer wieder geschafft hat, sie im Rahmen zu halten. Ja. Ach, Entschuldigung, einen Trainer wollte ich noch ansprechen. Nate Weiss, der ist mir immer mal wieder untergekommen. Der ist als Individualtrainer fürs gesamte NLZ zuständig oder ist das...
Der ist Techniktrainer für alle Mannschaften, auch für die Profis.
Okay, deswegen also, ist er mir so bekannt, wenn der da immer auftaucht.
Genau, Nate war, ich glaube, in Skandinavien Profi und fällt durch zwei Dinge auf. Einmal durch eben seinen amerikanischen Akzent und zum anderen durch seine Bulldogge, die er immer dabei hat, wenn er mal nicht arbeitet. Der arbeitet wirklich mit allen Mannschaften sehr individuell. Da kann ich auch wirklich mal ausnahmsweise Instagram empfehlen, weil Nate hat einen Instagram-Account und auf dem sieht man immer mal wieder so Technikübungen, die er macht. Die kann auch jeder Hobbyfußballer mal nachmachen, weil da geht es wirklich um Handlungsschnelligkeit mit den Füßen und so weiter. Das ist wirklich was, wo man die Arbeit von so einem Technik- oder Individualtrainer ganz konkret sieht. Da kann man sich auch wirklich drunter vorstellen, was der macht, weil der macht nichts anderes als diese Übungen, die er da auch zeigt.
Ja, schöne Sache. So auch jemand, der dann nicht so wahnsinnig auffällt, aber der jetzt auch schon Zeit im Verein dabei ist und da seine Arbeit verrichtet im Stillen. Schöne Sache. Zu den Spielern. Wir haben natürlich, nachdem werde ich dich immer fragen, weil letzte Saison ja mit Profivertrag ausgestattet, Ekin Chalebi.
Jawohl.
Wir hatten Wendlinger dabei. Welche Jungs kannst du denn besonderen hervorheben oder was kannst du denn zu solchen Spielern, die mit den Lizenzspielerverträgen schon ausgestattet sind, denn noch sagen?
Also Chalebi und Wendlinger sind die mit den Lizenzspielerverträgen. Es ist wohl so, dass Erik Schuranov auch einen hat, aber da lässt der Verein nichts so raus. Ist aber auch okay, der Junge ist unter 18, da gelten einfach noch andere Regeln. Also da kann der Verein, also eigentlich glaube ich, dürfte der Verein nicht mal das Geburtsdatum auf die Homepage stellen nach Datenschutzgrundverordnung. Von daher, also nachdem der unter 18 ist, gelten da einfach andere Regeln. Ansonsten kann ich sagen, dass Nils Pivanec, Tim Latteier, Edward Hinz, Linus Rosenlöcher, Marco Zietsch, Ekin Chalebi und Jonas Wendlinger die Spieler aus der U19 sind, die in die U21 gehen werden. Das passt von den Leistungen her auch, würde ich sagen, eigentlich ziemlich gut. Das wären jetzt auch, also aus dem Bauch heraus gewesen, diejenigen vom 2000er Jahrgang, wo ich gesagt hätte, mit denen kann man weiterarbeiten. Also von daher, also Rosenlöcher noch am wenigsten, aber auch da würde ich sagen, das ist ein Außenbahnspieler, da hat man nicht so viele, den kann man auch mal hochziehen. Also das sind die weitermachen, das trifft sich auch ziemlich genau mit denen, wo man sagt, da waren die Leistungen von den 2000ern so, dass man mit denen mitgehen kann. Die 2001er ist wieder eine andere Geschichte, die haben ja noch ein Jahr, die werden ja dann nächstes Jahr unter Fabian Adelmann in der Bayernliga spielen.
Wen würdest du da als stärksten Spieler einschätzen im Offensivbereich?
Von denen, die noch da sind oder von denen, die hoch sind?
Die hochgehen.
Von denen, die hochgehen, Edward Hinz. Also der ist aus Deggendorf in die damals gekommen und ist auch so, auch wenn er russische Wurzeln hat, so ein bisschen wirklich tatsächlich so ein niederbayerischer Büffel. Also der ist richtig kräftig, körperlich ziemlich weit. Und hat einen unglaublichen Torriecher. Also da freue ich mich eigentlich schon drauf zu sehen, was der gegen gestandene Innenverteidiger ausrichten kann.
Alles klar. Und du hast jetzt Schuranov schon angesprochen, der ja in der U17 gestartet ist, dann hochgezogen wurde, auch ein paar Kisten gemacht hat in der U19, wo du ja schon mal beim letzten Podcast verkündet hast, dass da so ausschaut, als hätte er den Vertrag unterschrieben, als würde er zumindest beim Club bleiben in der kommenden Saison. Gibt es da eine konkrete Planung? Weißt du da was, ob der in der U19 anfängt, ob er dann irgendwann hochgezogen werden soll oder wird der direkt in die U21 gehen oder weiß man das gerade noch überhaupt nicht, was da kommt?
Also es ist so, der Spieler und auch das Team um den Spieler rum würde ganz gerne in die U21 und zumindest da trainieren und für die wichtigen Spiele in die U19 runtergehen. Marek Mintal hat da wohl auch schon signalisiert, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Fabian Adelmann sieht es logischerweise ein bisschen anders. Der ist der Meinung, das schadet jetzt nichts, wenn der auch mal Bayernliga spielt. Das war auch ein ganz interessantes Gespräch mit Fabian Adelmann ganz insgesamt. Der sagt, das kann auch durchaus ein Vorteil sein, dass man ein Jahr jetzt mal Bayernliga spielt, weil man muss Dominanzfußball spielen. Man hat wesentlich mehr Erfolgserlebnisse. Man kann sein Offensivspiel viel besser schulen. Hat dann auch gesagt, die letzten wirklich guten Spieler, wo so ein ganzer Jahrgang mal durchgekommen ist, dann oben auch rangekommen ist mit Erras und mit Lippert und so weiter, das waren genau die, also die auch Bayernliga gespielt haben. Und das ist dann schon auch ganz interessant zu sehen, dass es vielleicht, wenn man das nur ein Jahr hat, für die Entwicklung von einem Spieler gar nicht so schlecht ist. Aber Schuranov selber scharrt schon so mit den Hufen, hat nicht unbedingt Lust auf Bayernliga, glaube ich. Aber da liegt es dann auch so ein bisschen am Verein und am Trainer zu sagen, ja, aber jetzt komm, streng dich mal an, nimm das an und wenn es dann gut läuft, kannst du ja immer noch hoch. Also da bin ich gespannt, wer sich da letztlich durchsetzt. Auch eben, weil so Signale von Marek Mintal so ein bisschen kamen, ja, das kann er sich schon vorstellen, dass er den gleich hochzieht. Aber ein 17-Jähriger gegen irgendwie Buchbacher Innenverteidiger, die so Anfang 30 sind und 10 Jahre Regionalliga auf dem Buckel haben, das wäre nochmal was ganz was Interessantes. Also da, wenn er das schaffen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, dann tue ihn gleich zu den Profis, weil dann braucht er das auch nicht, wenn er sich da durchsetzen kann. Also wäre eine interessante Erfahrung. Tendenz ist momentan tatsächlich eher, dass er zumindest mal in der Bayernliga anfängt und wenn man dann sieht, er schießt alles tot, dann kann man immer noch sagen, okay, geh eins rauf.
Ja, glaube ich, ist auch es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man dann wirklich von der U19 direkt in die Profimannschaft hochgeht. Lukas Mühl hatten wir auch beim letzten Mal, der ging ja nicht über die U21.
Aber Niklas Stark war auch so jemand, der genau. Sofort hoch
aber ist. Da muss man eben schauen. Wichtig, glaube ich, ist, dass er auf jeden Fall sich dafür entschieden hat, offensichtlich den Weg beim Club weiterzugehen. Die Durchlässigkeit wird weiterhin die Stärke sein, glaube ich, die im NLZ herrscht von der U19 bis über die U21 zu den Profis, ist sie einfach absolut gegeben. Gibt es jetzt auch sehr, sehr viele Beispiele, Positivbeispiele, wie man da eben, die man da vorweisen kann. Da bin ich sehr gespannt. Mintal, das ist bestimmt auch ein Faktor, ist halt auch der Trainer in der U17 von Schuranov gewesen. Also die kennen sich da mit Sicherheit sehr gut. Da wird auch Mintal wahrscheinlich jetzt eher nicht sagen, hey, du bleib mal da, wo du bist, sondern der will ja den Weg bestimmt auch weiter mitbestimmen. Das Ego eines Trainers sollte man dann schon haben, dass man die Juwelen, die man schleift, dann auch gerne weiterhaben würde. Auch etwas, wo ich aus persönlicher Erfahrung reden kann. Aber das sind so Sachen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da ist natürlich Wimmer dann als Leiter, der kein Team konkret belegt hat als Coach, ist dann natürlich dann schon von riesigem Vorteil, weil natürlich, wenn Wimmer jetzt sagt, er ist U19-Trainer und gleichzeitig entscheidet er da im sportlichen Bereich was, dann können da halt sofort auch ja schlechte Stimmung aufkommen, schlechte Stimmen fallen.
Ja, also ich denke, das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn du das entkoppelst. Wie du vorhin schon gesagt hast, auch von Ergebnissen entkoppelt, aber eben auch von eigenen, sagen wir mal, Befindlichkeiten oder eigenen Ideen, was passieren könnte. Das denke ich schon noch ganz, ganz wichtig, dass man da sagt, okay, der ist jetzt wirklich fürs Gesamtkonzept zuständig und muss nicht sagen, ja, Schuranov brauche ich jetzt selber, weil ich unbedingt gegen Deggendorf einen zweiten Stürmer brauche oder jetzt brauche ich ihn gerade nicht, weil es geht gegen Neumarkt, die schlagen wir auch so oder irgendwie sowas. Also, dass dann tatsächlich die Konzeptüberlegung eine andere ist und nicht von eigenen Befindlichkeiten abhängt. Also, sehe ich auch von Vorteil. Und wie du sagst, Marek Mintal kennt natürlich Erik Schuranov und weiß wahrscheinlich auch, ja, das ist ein richtig guter, das kann ich mir schon vorstellen. Andererseits weiß ich nicht, wie gut Marek Mintal dann auch die Liga schon kennt und ob er, nachdem er die Liga kennt, immer noch sagt, das ist so eine gute Idee. Wie gesagt, also da gibt's gerade so in den echten Herrenmannschaften gibt's wirklich sehr, sehr robust spielende Mannschaften und da einen 17-Jährigen reinwerfen, das wäre sehr mutig und wenn es klappt, wie gesagt, dann würde ich ihn auch wirklich gleich hochschicken.
Genau, nur nochmal zur Verdeutlichung, wenn du von Bayernliga sprichst oder wenn Flo von der Bayernliga spricht, meinte die Jugend-Bayernliga und die Regionalliga Bayern ist das, wo du 21 spielt.
Ja, das ist ja auch im Herrenbereich sehr verwirrend, dass es eine Regionalliga Bayern gibt, die viertklassig und eingleisig ist und eine Bayernliga, die fünftklassig und zweigleisig ist. Also das ist ja durchaus von der Terminologie her, gerade für Leute, die damit, so wie ich, die damit noch aufgewachsen sind, dass die Bayernliga eigentlich die dritthöchste Spielklasse ist, nochmal was ganz was Verwirrendes.
Ja. Und noch ein kurzer Nachtrag, den hast du auch gerade bei Twitter gepostet, weil du jetzt Dennis Lippert noch genannt hast, der zwar ohne Vertrag ist nach der Saison, aber er soll in der Vorbereitung erstmal mitmachen dürfen bei der U21, um eine Chance nochmal zu bekommen, unter Profibedingungen, glaube ich, wieder auf die Füße zu kommen. Ich glaube, das ist ein sehr nettes Angebot vom Verein. Der Spieler, ja, ist durch die schwere Verletzung einfach auch wirklich weit weg jetzt davon, momentan unter Profibedingungen spielen zu können. Sind wir gespannt, was da kommt. Man wird sehen, ob er jetzt dann nochmal einen Amateurvertrag unterschreibt und in der U21 spielt wirklich. Glaube ich, das steht ja höchstens in den Sternen. Vielleicht ist es auch überhaupt gar kein Gedankengang, aber da wird dem Junge geholfen, eine Möglichkeit gegeben, vielleicht doch nochmal Fuß zu fassen. Und ich glaube, das kann man auch durchweg positiv bewerten, oder?
Ja, das ist ein gutes Angebot. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, das endet jetzt nicht am 30.06. mit dem Ende des Vertrags, sondern man macht dann nochmal so einen Monat lang ein Testspielerabkommen und sagt, du trainierst jetzt nochmal einen Monat lang mit. Und am Ende der Vorbereitung, zu welchem Zeitpunkt auch immer, sagt man sich dann, so guckt man sich zusammen und sagt, also so schaut's aus, das reicht für das und das. Oder es gibt jemanden, der in den Testspielen, wo er dann auch mitspielt, ihn sieht und sagt, das kann ich mir vorstellen in der dritten Liga oder sonst irgendwas, dass du da dann bei uns weitermachst und so weiter. Also da gibt es ja durchaus auch in der Region Vereine, die jetzt drittklassig spielen oder auch hoch viertklassig, also mit Ambitionen. Und dass man sagt, man geht dann diesen Weg. Weil, das muss man ja auch dazu sagen, die Herren-Regionalliga Bayern stellt im kommenden Jahr einen automatischen Aufsteiger. Da gibt es kein Aufstiegsspiel, sondern wer Meister wird, steigt auf. Und da gibt es durchaus auch, also mit Schweinfurt und vielleicht sogar mit Eichstätt, wobei ich glaube, die wollen nicht rauf, durchaus auch Mannschaften in der Region, die sagen, wir wollen wir Spieler, die eigentlich schon fast Drittliganiveau haben und dann vielleicht sogar auf jemanden wie Dennis Lippert zurückgreifen könnten. Also da gibt's die Variante, gibt's auch noch, oder es gibt eben einen Drittligisten, der sagt, wir nehmen uns den Dennis Lippert dann aufgrund dessen, dass er in der U21 vom Club so gut trainiert hat. Ich kann mir momentan wirklich nicht vorstellen, dass es für die zweite Liga reicht, weil er einfach 2 Jahre komplett raus ist.
Ja, das ist traurig, aber wir wünschen ihm auf jeden Fall auf dem Weg mal viel Glück und hoffen, dass wir uns mal sehen im Profibereich. Das wäre natürlich wunderbar, ob als Spieler vom Club oder als Gegner vom Club oder auch nur in der Sportschau oder mal auf dem Fußballplatz. Das ist uns dann auch egal. Da freuen wir uns erstmal für den Menschen und dann, ob es dem Club was bringt.
Genau.
Zur U17, du hast die Saison schon angesprochen. Die ist im Rahmen verlaufen, es war alles in Ordnung. Auch da hat es ein bisschen Bewegung gegeben auf der Trainerbank. Auch da hat es jetzt wieder Bewegung gegeben zur neuen Saison. Peter Gaidarov, den du ja schon gerade genannt hast, der Co-Trainer war in der U19, wird die hauptamtlich übernehmen. Tomasz Galasek kommt zurück zum Club und wird, ja, aus meiner Sicht wirklich auch zu Recht, und ich habe das ja auch bei Twitter mit dir schon mal angesprochen, mich fast ein bisschen verwundert, dass er nicht eine größere Trainerkarriere direkt nach seiner Spielerkarriere, die ja sehr lang gedauert hat, dass du dann eingewandt, gemacht hat. Er ist Co-Trainer in der tschechischen Nationalmannschaft, wird zusätzlich als Co-Trainer in der U17 vom Club. Erste Frage, gibt es da Spieler, wo du schon weißt, dass sie auch in der U19 uns erhalten bleiben? Gibt es Spieler, die dir im Besonderen aufgefallen sind? Oder ist es momentan noch alles so ein bisschen in den Wolken, was da passiert personell?
Also es ist so, gültige Verträge für die Bayernliga U19 haben alle Aufsteiger aus der U17. Da ist nicht so, dass jemand weg kann. Es gibt natürlich durchaus Spieler, die sagen, ja, den Anspruch, Bayernliga zu spielen, habe ich eigentlich nicht. Aber nachdem Robert Palikuccia ja ein großer Fan von Pacta Sunt Servanda ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass er da viele Spieler aus dem Vertrag rauslässt und sagt, ja, sucht euch einen Bundesligisten. Von daher, ansonsten, das kann schon an der einen oder anderen Stelle mal passieren, aber da ist dann insgesamt, muss ich sagen, sind mir jetzt von den Spielern jenseits von Schuranov, der da natürlich alles strahlt hat, jetzt noch, sind wir noch nicht so weit, dass ich sage, da fällt jetzt jemand gleich so von Anfang an auf, dass es eine sichere Nummer ist, dass der was wird. Da gibt es viele, wo es sein kann, aber eben nicht muss. Im Gegensatz zu Schuranov, wo ich sage, der wird auf jeden Fall in irgendeiner Form mal, wenn er nicht jetzt plötzlich völlig abdreht, mal seinen Weg machen. Den halte ich für relativ sicher, aber der darf das jetzt nicht hören, weil es gibt genug Studien, wenn man Leuten erzählt, dass sie ganz sicher irgendwie was werden, dann trainieren sie schlechter und dann wird es vielleicht an manchen Stellen doch nichts. Das ist dann so der Freddy Adu-Effekt. Aber auf jeden Fall, da gibt es jetzt in der U17 niemanden, wo ich sage, sonst, wo ich mir sehr sicher wäre, dass es was wird. Die Saison ist übrigens noch nicht zu Ende. Ne? Die haben noch ein Spiel. Die haben am Samstag spielen die noch in Heidenheim. Ich meine, das ist wurscht, weil die haben 32 Punkte und Ingolstadt hat 21. Ingolstadt ist auf dem ersten Abstiegsplatz, also von daher, das ist nicht so tragisch, aber die spielen tatsächlich noch ein Spiel, weil die nochmal eine Pause zwischendrin hatten. Aber an sich,
aber die klar, U19 ist fertig, gell?
U19 ist schon lang fertig. Der war der letzte Spieltag am selben Tag, wo dann auch die Profis abgestiegen sind. Also das war der Tag vom Heimspiel gegen Gladbach. Die sind schon lang fertig, aber das hat auch mit den Länderspiel-Tourni zu tun, weil es ja da auch die U20-WM gibt, wo U19-Spieler dabei sind. Und da mussten die auch früher fertig sein als die U17, die jetzt erst fertig wird.
Ah, ich war mir irgendwie sicher, dass sie genau gleichzeitig spielen. Ja, wird man sehen. Das ist schon mal interessant, dass die auf jeden Fall automatisch Vertrag haben. Das wusste ich nicht. Da werden wir mit Sicherheit uns in der nächsten Saison nach den ersten Spieltagen von U17 und U19 weiter unterhalten, weiter schauen, wie es da geht, wer kann sich da dann in den Vordergrund spielen. Wird mit Sicherheit sehr spannend werden, auch in der U19, wie es auch in der U17 läuft. Peter Gajdarov als Trainer, kannst du da noch ein, zwei Worte zu verlieren?
Ja, der kommt aus dem Herrenbereich, war ja bei Landshut tatsächlich im Herrenbereich tätig, das ist, glaube ich, Landesliga, Spielvereinigung Landshut, und ist dann eben zur U19 gewechselt und so vom Auftreten her ist das ein sehr souveräner Typ, der durchaus auch selbstbewusst wirkt, aber sehr kooperativ wohl arbeitet, und von daher ist das, glaube ich, auch eine gute Ergänzung, dann so einen ganz erfahrenen Profi zu haben, der mit Galasek, der dann auch noch so ein paar Tricks kennt. Und da, glaube ich, wird die Zusammenarbeit wirklich sehr interessant und sehr, sehr fruchtbar. Also ich halt so von dem, was ich bei Gajdarov erlebt habe, halte ich relativ viel von ihm. Der ist natürlich Co-Trainer, ist immer noch was anderes, als wenn du dann in Eigenverantwortung bist. Aber so vom Typ her finde ich den ganz spannend. Also von daher, mal schauen, also wenn der mit Thomas Galasek gut kann, dann könnte das tatsächlich was werden, dass die auch nochmal Spieler zusätzlich weiterentwickeln. Ist wirklich interessant, ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Landshut ist Landesliga, der hat vorher eigentlich seit 2014 immer Herren trainiert und ist dann eben in den Jugendbereich beim Club gewechselt. Der hat vorher 2 Jahre lang in Manching die U17 trainiert. Das war Bezirksoberliga in, ich glaube, in Oberbayern ist das, oder? Also, ja.
Ja, glaube auch. Ja, auf jeden Fall offensichtlich auch eine Verpflichtung jetzt in der Winterpause, dem sie dauerhaft was zutrauen. Wird auch spannend. Jetzt haben wir hier eine sehr lange Folge Entmanns Ecke, aber es war ja auch die Abschlussfolge zur Saison mit dem Vorausblick quasi auf die kommende Saison, die ja auch durch den Abstieg von der Profimannschaft sehr, sehr bald schon wieder anfängt. Da werden wir auch wieder viel vom Flo hören. Was wir jetzt nicht gemacht haben in der Rückrunde, war nochmal extra eine Folge über Statistik und extra eine Folge über Taktik. Letzteres finde ich jetzt auch nicht mehr relevant, nachdem der Trainerwechsel während der Saison ja auch ziemlich verpufft ist, jetzt nach der Saison auch nochmal durchgeführt wurde. Also ich glaube, ein konkreter Rückblick auf die taktischen Besonderheiten der Profimannschaft, die wird es nicht mehr geben bei Entmanns Ecke. Die gibt es dann hoffentlich nach, sagen wir, ungefähr 10 Spieltagen in der zweiten Liga. Eventuell, je nachdem, wo es die Zeit ergibt, werde ich mich mit dem Flo nochmal unterhalten über die Statistik, auch wenn die nicht mehr viel tolle Sachen birgt aus der vergangenen Rückrunde. Das wird es aber in der kommenden Saison auf jeden Fall wieder geben. Es war jetzt nur so in der Rückrunde, ich hatte zum Teil ja den eigenen Ausfall dadurch, dass ich das Examen geschrieben habe. Und wir müssen natürlich auch immer schauen, wie es mit der Zeit auch beim Flo ist. Flo, Magst du uns noch verraten, was es Aktuelles oder in der nahen Zukunft von dir zu lesen gibt auf NNNZ, Nürnberger Nachrichten und so weiter, das Online-Portal, dessen Name mir gerade nicht eingefallen ist? Was gibt's da von dir?
Ich habe vor, noch was zu Damir Kanadi zu machen, wie er bisher trainiert hat. Da gibt es eine sehr interessante PowerPoint-Präsentation, die er vor dem österreichischen Fußballlehrerbund gehalten hat. Die sagt nämlich ganz viel oder gibt ganz viel Aufschlüsse darüber, was so sein Spielansatz ist. Ich werde das mit Daten vergleichen und mit seinen Aussagen. Das ist das, was ich auf Clubfans United noch vorhabe. Ansonsten ist es relativ ruhig. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, weil ich am Freitag mich in Klausur begeben werde und Fachabitur bzw. fachgebundene Hochschulreife zu korrigieren habe. Und da bin ich dann erstmal ein bisschen out of order, weil da muss ich dann auch mal was tun. Also der faule Lehrer hat dann auch mal was zu tun.
Ja, so ist es dann leider. Auch vors Lehrer haben mal was zu arbeiten. Ja, und Korrektur ist doch der größte Spaß.
Es gibt, ganz ehrlich, das jetzt für alle Schüler und ehemaligen Schüler, die dazu hören, es gibt nichts Schlimmeres als korrigieren. Das, glaube ich, sagt jeder Lehrer, egal was es ist. Also es gibt wenig, was mich an dem Job mehr nervt als korrigieren. Da setze ich mich noch so lange mit Schülern auseinander, das macht immer noch mehr Spaß als diesen Rotstift ziehen. Deshalb bin ich auch jemand, der relativ schnell korrigiert, weil ich will immer ganz schnell weg haben, weil es mich tierisch nervt.
Das ist eine gute Herangehensweise. In meiner kurzen Erfahrung als Lehrkraft, in der Mittelschule kann ich sagen, mein Standardspruch auf ist, wieso haben wir so viele Hausaufgaben, warum müssen wir immer Aufsatz schreiben, ist, ihr müsst nur einen schreiben, ich muss euch alle korrigieren, was in der Regel auch über 20 sind, da ist die Zeitaufteilung doch sehr unterschiedlich. Und meistens muss ich sagen, haben sie mir dann wirklich tolle, tolle Sachen abgegeben, weil sie Mitleid mit mir hatten, weil ich alles lesen musste. Also, man meint immer, oder von außen meint man oft, dass die Schüler gar nicht verständnisvoll sind. Das sind sie wirklich. Also man muss sagen, ich habe da in der Regel wirklich gute Erfahrungen gemacht. Man muss nur ehrlich sein als Lehrer.
Transparenz ist das Allerwichtigste, egal ob als Lehrer oder als Sportvorstand oder als Trainer oder sonst irgendwo.
Das ist doch wahr. Und damit hast du einen sehr schönen Bogen geschlagen. Ihr werdet von uns mindestens einen Podcast wöchentlich hören. Egal ob jetzt der Felix mit Total Beklubbt oder auch, er hat mir schon angedroht, dass er mir für eine Folge Endmanns Ecke wegnehmen wird, was ich natürlich überhaupt nicht als wegnehmen empfinde, sondern es freut mich, wenn es der Chef auch mal macht. Das wertet mein Programm nur auf. Oder eben bei Endmanns Ecke. Wir werden schauen, dass wir zu Neuzugängen immer auch ein bisschen was bringen können. Da sammeln wir dann aber auch Stimmen. Da müssen wir selber auch recherchieren. Es ist bei manchen Neuzugängen ein bisschen einfacher. Oliver Sorg ist jetzt kein Spieler, der unbekannt ist in der Bundesliga. Es werden die unbekannten Spiele auch mit Sicherheit noch kommen. Wir werden zu Vertragsverlängerungen auch, je nachdem, was wir zusammentragen können, wie wir Stimmen zusammentragen können, werden wir immer versuchen, was zu bringen. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, auch zwischen den Saisons, die ja jetzt, glaube ich, in den Zeitraum von ungefähr 8 Wochen bringen, es wird wöchentlich wird es was geben von Total Beklubbt. Immer auch gern mit Jungs von Clubfans United, die da sehr aktiv sind. Auch da gibt es jetzt momentan die Reihe mit den Positionen, wo durchgegangen wird. Wie ist die Situation? Wie schaut es aus? Wer geht? Wer kommt? Bei Neuzugängen wird es da auch Artikel geben. Ihr werdet also, euch wird es nicht langweilig sein. Und dank Palli Kutscher ist ja jetzt auch reichlich was zu tun an der Front. Es gibt ja Neuzugänge früh im Jahr. Haha. Mal gucken, was jetzt bei Abgängen passiert. Man munkelt sich, dass in der Woche sich da ein bisschen was tun wird. Wir können da gespannt sein. Bleibt uns treu. Findet uns bei iTunes, bei den verschiedenen anderen Podcatchern und Podcast-Anbietern. Bei meinsportpodcast.de könnt ihr uns auf jeden Fall immer finden. Bei Facebook sind wir vertreten, ist Total Beklubbt vertreten. Ist Clubfans United vertreten, genauso wie bei Twitter. Und ihr wisst jetzt auch, dass ihr Nate Weiss bei Instagram folgen wollt, falls ihr euren technischen Fähigkeiten im Fußball noch was hinzufügen wollt. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Anhören. Ist eine sehr lange Folge, unsere Spezialfolge. Aber es hat sich wie immer gelohnt. Danke, Flo.
Gerne.
Und schöne Woche noch. Ciao.
Servus.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.